Bremen 2. Mare mit Katrin Krämer.
Ja, es ist der erste Sonntag im Monat. Zeit für Mare Radio. Herzlich willkommen. Sollten Sie schon Mangel- und Entzugserscheinungen verspürt haben, dann liegt das daran, dass wir uns ja immer 4 Wochen lang rar machen, ja, um dann wieder richtig aus dem Vollen schöpfen zu können. Apropos Schöpfen, wenn man aus den Meeren das Wasser ablaufen lassen würde, was würde außer den nach Luft japsenden Meerestieren in Massen wohl übrig bleiben? Ja, viele bunte Dinge. Unsere Südostasien-Korrespondentin, die weiß, wie das aussieht, wenn der Verpackungsmüll im Südpazifik in riesigen Wirbeln umhertreibt. Vor der Küste des früher mal paradiesischen Henderson Island befindet sich heute das.
Bojen, Toilettensitze, Flipflops, Spielzeugsoldaten. Hast du nicht gesehen? Wirklich alles kommt da an. Und von wegen unberührtes Island. Das Paradies ist längst im Plastik verschütt gegangen.
Wir werden später mehr darüber hören, aber auch erfahren, was inzwischen dagegen unternommen wird. Wenn Sie sich mal gerade eben umschauen in Ihrer Wohnung, da wo Sie sitzen, was kommt Ihnen vielleicht überflüssig vor? Die kleine Muschel vom Mittelmeerurlaub im letzten Jahr auf ihrem Regal, die ist sicher nicht lebensnotwendig, aber doch eine wertvolle Erinnerung. Will sagen, was man so zum Leben braucht, das ist doch sehr relativ und sehr persönlich. Eine Luxus-Super-Duper-Yacht gehört für uns sicher nicht zu den überlebenswichtigen Dingen. Andere finden aber vielleicht muss sein oder gönne ich mir. Wie so ein Schiff eigentlich ausgestattet ist, das gehört zu den gut gehüteten Geheimnissen der Branche. Wir erfahren heute, was sich Milliardäre von ihrem Yachtdesigner so wünschen und was das so für Menschen sind.
In der Regel sind das Menschen, die ein sehr hohes Schutzinteresse haben. Es geht bis zu bewaffneten Sicherung dieser Schiffe und bestimmten Positionen an dem Schiff, die schusssicher sind und solche Geschichten.
Ja, und in diesen gut gesicherten schwimmenden Reichtümern werden wir uns genauer umschauen, dass es auf solchen Yachten keinen Mangel an gar nichts gibt. Das kann man sich gut vorstellen. Würden die Skipper die Boote hoch in den Norden navigieren, statt in die Karibik, dann könnte der smoothie Kamtschatka Krabbe satt servieren. Denn hier haben sich die etwas gruselig aussehenden Tiere ungeheuer ausgebreitet.
Die haben dann auch den Weg gefunden, die Krabben unter dem Nordpol, unter dem Eis, durch nach Alaska und auch hier rum nach Norwegen, nach Nordnorwegen.
Ja, dann mal auf Kurs Überfluss, was zu viel ist. Wenn ich vom Handel mit Dingen leben müsste, würde ich sicher genauso denken. Aber so fand ich es immer schon eher gruselig, wenn Weihnachten als Riesengeschäftemacherei abgefeiert wird. Der Kauf und Verkauf von Waren mit, sagen wir oft, unterdurchschnittlichem Nutzwert, wie die ganzen Dekoartikel und der 17. Küchenmaschine. Sorry, Captain Cook, das war nicht fair. Der erzählt schon eine Menge davon, dass wir im Überfluss leben. Das ganze Zeug muss ja auch erstmal zu uns kommen. In der Regel aus den asiatischen Ländern und die Transportwege über die Weltmeere, die waren in dieser Jahreszeit in der Regel immer ziemlich gut ausgelastet. In diesem Jahr ist es erstaunlicherweise auch nicht so viel anders. Ein zu wenig an Konsumgütern erleben wir gerade nicht, aber die Seeleute auf den Containerschiffen, die haben 2020 noch weniger zu lachen als bisher schon. Ada von der Decken hat das im Hamburger Hafen erfahren.
Die Lage könnte unwirtlicher kaum sein. Oben donnert der Verkehr über die A7, Lkw biegen direkt nebenan auf den Zubringer zur Köpernbrücke. Güterzüge rattern vorbei. Dazu kommt der Krach vom Verladen am benachbarten Containerterminal. Hier, wo alle Wege der Hafenwirtschaft vorbeiführen, liegt der Seemannsclub Duckdalben. Die Räume sind ruhig, Rettungsringe hängen von den Holzdecken. Gitarren stehen bereit, um ausgeliehen zu werden. Es gibt Billardtische, einen Kiosk, eine Kapelle und, ganz wichtig, eine schnelle Internetverbindung. Alles ausgelegt für rund 150 Seefahrer am Tag. An diesem Dienstagvormittag kommen nur wenige vorbei. Geschäftig geht es hier trotzdem zu.
Weißt du, wann die Empire abhaut?
Jörn Hille, Seemannsdiakon bei den Duckdalben, plant noch einen Bordbesuch auf einem Containerschiff, bevor dieses wieder die Leinen losmacht.
Das sind so alle Schiffe, alle Handelsschiffe, die jetzt und Kreuzfahrtschiffe, die jetzt im Hamburger Hafen sind. Und wir versuchen, alle zu erreichen, wo wir länger nicht waren.
14 bis 18 Schiffsbesuche leisten Jörn Hille und das Team von hauptamtlichen und freiwilligen Helfern im Moment täglich. Sie wollen alle Crewmitglieder erreichen, die in Hamburg vorbeikommen. Im Vorhinein können die Seeleute Bestellungen aufgeben. Manchmal wird für die Liegezeit im Hafen ein WLAN-Router zur Verfügung gestellt. Denn im Moment erlauben die meisten Reeder es ihrem Crews nicht, an Land zu gehen. Zu groß ist die Angst, einer könnte sich und dann alle anderen mit dem Coronavirus anstecken. Durchgängig auf dem Schiff zu sein, das gehe an den Menschen nicht spurlos vorbei, sagt Hille.
Schiff ist immer Arbeitssituation, ist immer künstliche Situation, das ist eine überdimensionierte Maschine, die laut ist, die sich bewegt, wo Vibrationen sind, also davon wegkommt und an Land geht, das geht in Corona in vielen Häfen der Welt im Moment auch nicht.
Dabei ist es für die kräftezehrende Arbeit an Bord ein wichtiger Ausgleich, mal an Land gehen zu können. Schon zu normalen Zeiten sei es ein Leben voller Entbehrungen. 9 Monate an Bord, 2 Monate zu Hause.
Per se sagen die meisten Seeleute, dass sie ein Opfer erbringen. I sacrifice my life ist was, was wir deutlich zu hören kriegen, zum Wohle der Familie. Also damit die Kinder eine vernünftige Schulbildung bekommen, die Familie ein Dach über dem Kopf hat und Essen hat. Deshalb nehmen viele Seeleute dieses schwierige Leben auf sich.
Ein paar Kilometer nördlich auf der anderen Elbseite im Seemannsheim Altona sitzt ein Mann, der diese Extremsituation gerade überstanden hat.
The only thing is not good is like we are not so live. We are not going ashore. It's all closed.
Es ist ein Problem, wenn wir keine Landgänge haben. Alles war geschlossen, jeder Hafen, den wir angesteuert haben. Das war schlecht. Das ist wie im Gefängnis. Wir sehen keine anderen Menschen. Wir sprechen nicht mal mit anderen Leuten. Wir saßen in den letzten 3-4 Monaten immer mit der gleichen Crew fest. Der Körper ist irgendwann einfach ausgelaugt.
And it's the body sometimes is fatigue.
In Hamburg hatte der Seemann, der nicht namentlich genannt werden möchte, zum ersten Mal wieder festen Boden unter den Füßen. Er ist Ende 20 und kommt von Tuvalu, einem Inselstaat im Pazifik, und war jetzt 18 Monate durchgängig an Bord. Mitte Februar wäre sein Vertrag eigentlich zu Ende gewesen, doch wegen Corona konnte er nicht abgelöst werden. Seeleute, Gewerkschaften und Reederverbände schlagen seit Beginn der Corona-Krise Alarm. Noch im vergangenen Monat warteten 300.000 Seeleute weltweit auf Ablösung. 80% des Welthandels laufen über den Seeweg. Zuletzt griffen 8 UN-Organisationen den Hilferuf auf und appellierten an die Staatenvertreter, die Crewwechsel zu erleichtern. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Der junge Seemann aus Tuvalu hat in Hamburg seine Quarantänezeit in der Seemannsmission Altona hinter sich gebracht. Sein Heimatland hat praktisch die Grenze dicht gemacht. Für seinen Reeder ist es schwierig, die Rückreise zu organisieren. Und dem jungen Mann ist auch klar, einen Anschlussvertrag wird es erst nach der Corona-Zeit geben. Zu schwierig ist der Transport zum Kleinststaat Tuvalu. Dass sich die Crewwechsel angestaut haben, merkt Diakon Fiete Sturm daran, dass die Betten im Seemannsheim gefragter sind denn je. Denn weltweit erlauben die meisten Häfen keine Crewwechsel. In Hamburg, der als Notfallhafen eingestuft ist, dürfen unter strenger Aufsicht des Hafenärztlichen Dienstes auch Corona-Infizierte von Bord gehen. Fest steht für Fiete Sturm, Seefahrer müssen entlastet statt zusätzlich belastet werden. Er kriegt als Diakon im Seemannsheim das Leid der erschöpften Seefahrer unmittelbar mit.
Wir sind darauf angewiesen, dass wir importieren, exportieren. Das geht eigentlich gar nicht mehr ohne Seefahrt. Ja, und diese Systemwichtigkeit von Seeleuten hat aber überhaupt gar keinen Bekanntheitsgrad, hat überhaupt gar keinen Stellenwert in Diskussionen. Und wenn es um Arbeitsbedingungen geht, wenn es um Vergütung geht, wenn es um Sozialstandards geht. In normalen Zeiten ist das einfach für Seeleute schon wahnsinnig schwer, ihren Job zu machen unter den Gegebenheiten. Und jetzt zeigt natürlich die Corona-Krise im ganz besonderen Maße, wo einfach diese Probleme liegen und dass sie immer noch vergessen werden.
Über die Nöte der Seeleute berichtete Ada von der Decken für Mare Radio auf Bremen 2. Heute mit dem Thema Überfluss, was zu viel ist. Und wenn es uns einfach zu viel wird, hilft ja manchmal so ein bisschen Trost in Form von Konsum. Mal eben ein Tiegelchen hiervon oder eine Packung davon gönnen wir uns doch ausnahmsweise. Es war wirklich ein harter Tag, auch noch eine Packung Knabberzeug für den Fernsehabend. Ja, da kommt schon einiges an Verpackungsmaterial zusammen. Und wo der sich dann überall wiederfindet, zum Beispiel auch an der Küste von Hawaii. Der Anblick von buntem Plastikmüll in dieser Idylle ist hier aber nicht nur ein Grund, schwarz zu sehen, berichtet Anja Krieger.
Nach Camilo Beach verirren sich nur wenige. Dabei könnte der Strand der Inbegriff eines romantischen Aussteigertraums sein. Vor den saftig grünen Ausläufern des Vulkans Mauna Loa reichen schwarze Lavafelsen in den Pazifik und bilden seichte Becken. Kleine Fische und Krebse schwirren durch die warmen Tümpel. Hinter schroffen Steinen tobt das Meer. Am Ufer spenden Bäume und Büsche Schatten. Aber weit und breit kein Tourist.
Malama means to take care.
Terry Shibuya hat ihre dunklen Haare zum Dutt gedreht und eine bunte Sonnenblende auf die Stirn gezogen. Sie ist Mitte 40, und arbeitet als Betreuerin eines Förderprogramms für Minderjährige aus der Gegend, die Suchtprobleme haben. Der Ausflug der Jugendlichen nach Camilo Beach gehört zum Programm. Einige von ihnen hat sie heute mit an den Strand gebracht.
It means everything around us is to be cared for.
Malama, das heißt sich kümmern. Es bedeutet, dass für alles um uns herum gesorgt werden muss, wie für das Land. Wir bringen die Kinder hierher, damit sie den Strand aufräumen, weil sie hier geboren und aufgewachsen sind.
Viel ist in diesem abgelegenen Teil Hawaiis nicht los. Die Arbeitslosenquote ist hoch. Joints rauchen und Reggae auf einer der lokalen Radiostationen hören, das gehört zu den Alltagsbeschäftigungen von Jugendlichen. Terry Shibuya hofft, dass der Strandausflug die Teenager auf andere Gedanken bringt. Wie sie selbst haben die meisten von ihnen polynesische Vorfahren. Bewaffnet mit großen Mülltüten laufen die Helfer den Strand entlang und sammeln alles ein, was wie Plastik aussieht. Drei der Jungen klettern auf Lavafelsen und ziehen einen Autositz aus dem Wasser. Er ist fast intakt. Manches trägt Spuren von Meerestieren, wie das Kalkskelett einer Koralle, das sich an ein grünes Plastikrohr geheftet hat. Zwei Stunden lang haben die Umweltschützer Plastikteile am Strand gesammelt. Jetzt sind ihre Tüten voll. Um auch die kleinen Teile zu sammeln, füllt Megan Lamson einen großen Kunststoffbehälter mit Meerwasser und Sand. Die kleinen Steine fallen auf den Grund, das leichtere Plastik schwimmt. Mit dem Kescher schöpft sie es aus dem Bottich. Donna Karakui schaut beeindruckt zu, wie die provisorische Filteranlage Sand von Plastik trennt. Die begeisterte Kanufahrerin findet auf jeder Paddeltour Plastiktüten im Wasser. Sie arbeitet als Mitarbeiterin der amerikanischen Umweltbehörde EPA und ist extra auf die Südinsel gekommen, um die Aktion am Strand zu unterstützen.
Besonders wir, die wir von diesen Inseln abstammen, tragen die Verantwortung und sollten uns fragen, was wir für den Ozean tun können. In unserem mündlich überlieferten Schöpfungsgesang, dem Kumulipo, heißt es, dass der Korallenpolyp eines der ersten Lebewesen war, die geschaffen wurden. Wenn ich mit den Kindern spreche, sage ich ihnen, ihr stammt vom Korallenpolyp ab und damit vom Meer. Ihr seid Teil des Meeres. Heißt das nicht, dass es vor allem unsere Verantwortung ist, unser Kuleana, unseren Ozean zu schützen?
Ihre Verbundenheit zum Meer zeigen die Hawaiianer auch, indem sie es vom Plastikmüll befreien. Mare Radio mit dem Thema Überfluss. Man hört ja oft, dass Leute, die alles haben im Leben, zu Tode gelangweilt seien im Leben. Aber es kann eben auch genau umgekehrt sein. Je mehr man schon hat, desto mehr will man noch haben. Und mit genügend Geld gibt es ja auch keine Grenzen. Und das hält einen wahrscheinlich ganz schön auf Trab. Und damit sind wir bei Aristoteles, Sokrates, Homer, kurz Ari Onassis gelandet. Der hat sein Geld aber natürlich nicht als Philosoph oder als literarischer Held verdient und angehäuft, sondern mit Geschäften und angeblich mit dem ursprünglichen Einsatz von nur $60. Den glamourös schimmernden Rest erzählt uns Stefanie Pesch.
Er war der König Midas der Meere, der griechische Milliardär und Playboy Aristoteles, Sokrates, Homer, Onassis. Er musste nichts anfassen, damit es zu Gold wurde. Es reichte schon, wenn er den kleinen Finger spreizte. Ihm gehörten eine Tankerflotte, ein Haufen Hotels, ein paar Banken, eine Fluglinie und halb Monaco, um nur das Wesentliche zu nennen. Eine Aura umgab ihn von Macht, Sex und Erfolg.
Erfolg? Dazu gehören so viele Dinge. Die wichtigsten sind harte Arbeit, viel Nachdenken und eine Portion Glück.
Onassis machte sein Glück mit Schiffen. Auf einem Schiff, fast mittellos, war er in den 20er Jahren nach Buenos Aires gekommen. Seine erste Million hatte er mit Tabakhandel verdient und kaufte von dem Geld 6 schäbige alte Frachter. Hatte er wieder Geld in der Kasse, kaufte er ein neues Schiff, bis er eine ganze Flotte hatte. Er schickte sie übers Meer und wurde reicher und reicher. Bald kam er dahinter, dass ein großes Schiff besser ist als viele kleine Schiffe.
Festtag im Hamburger Hafen. 50.000 Menschen kamen zu den Howaldswerken und sahen den Stapellauf des größten Tankers der Welt. der Tina Onassis. Mit 45.000 Tonnen Tragfähigkeit und 236 Meter Länge ist die Tina Onassis der größte Tanker, der jemals gebaut wurde.
Und Aristoteles Onassis, der reichste Reeder der Welt. Er, ein kleiner Mann von 1,65 Meter, er herrschte über die Riesen der Ozeane. Kein Wunder, dass der Anblick eines Schiffes ihn erschauern ließ. Die Gattin des Reeders der Howaldwerft, Marie-Louise von Kriegern, erinnert sich.
Er liebte Schiffe. Es war für ihn, er sagte immer, die Engländer haben das richtige Wort dafür. Die sagen, es ist eine She. Für mich ist ein Schiff eine She, es ist eine Frau. Ich liebe Schiffe.
Frauen, die liebte er auch. Fast so sehr wie Schiffe. Da war Tina, die bildhübsche Reederstochter aus gutem Hause. Sie war die Mutter seiner beiden Kinder und durfte seine Schiffe taufen. Dafür bekam sie, wenn sie lieb war, ein Küsschen und ein neues Kleid von Chanel. Bis er eine Frau traf, deren Stimme sein Lieblingsgeräusch, noch übertraf. Maria Callas, gefeierter Opernstar, umschwärmt von Verehrern. Um diese Frau zu bekommen, musste Onassis alles aufbieten, was er hatte. Und die todsichere Geheimwaffe galanter Verführung schaukelte sanft in der blauen Bucht vor Monte Carlo. Es war die Königin unter den Luxusschiffen. Onassis hatte sie nach seiner Frau benannt, die Yacht Christina O. Ein schwimmender Palast, fast 100 Meter lang. Eine Vier-Zimmer-Suite für den Gastgeber, 18 Räume für Gäste, Badezimmer aus Marmor mit vergoldeten Armaturen. Auf dem Sonnendeck eine Tanzfläche mit antikem Mosaikboden, versenkbar, sodass daraus ein Swimmingpool wurde, mit Fontänen und bunten Lichtern, die auf dem Wasser tanzten. Im Salon ein Steinway-Flügel, eine Heerschar von Dienern, Masseuren, Barkeepern, ein französischer und ein griechischer Chefkoch. Wer hierher eingeladen wurde, verdiente sein Geld an der Wall Street oder in Hollywood. Winston Churchill fuhr mit. Bette Davis, Rudolf Nureyev und Greta Garbo schauten auch mal vorbei.
Naja, und Jackie Kennedy, die schaute auch mal vorbei und sie blieb ein bisschen. Die Ehe mit Jackie war der größte Fehler meines Lebens, soll Onassis noch kurz vor seinem Tod gesagt haben. Außerdem ist dieses Vermächtnis überliefert. Wer behauptet, mit Geld sei alles möglich, der beweise nur, dass er nie welches gehabt hat. Das ist dann aber auch schon die hohe und weise Schule des Superreichtums. Mare Radio auf Bremen 2 mit dem Thema Überfluss. Dass Corona überflüssig ist, darauf können wir uns sicher alle einigen. Was man ansonsten vielleicht nicht so dringend zum Leben braucht und was einfach eine Zugabe des Lebens ist, das liegt nun im Auge und natürlich auf dem Konto des Betrachters. Wer sich zum Beispiel eine Superjacht leisten kann, für den sind goldene Armaturen vielleicht gar kein überflüssiger Luxus, sondern schlicht schön. Aber wer weiß schon, wie so ein schwimmendes Schmuckstück von innen wirklich aussieht. Das wollen wir jetzt bereden mit dem Bremer Yachtdesigner Thomas Mühe, der weiß, was eigener wollen. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Thomas.
Ja, hallo.
Weil wir uns kennen, bleiben wir beim Du, aber wir kennen uns nicht, weil ich meine 70-Meter-Yacht bei dir habe ausstatten lassen. Aber das ist, glaube ich, so ungefähr die gängige Größe, die du nach den Wünschen der Yachtbesitzer ausstattest und gestaltest, oder?
Als wir damit angefangen haben, das zu machen, sind wir mit einer Reihe von 75 Meter Yachten gestartet. Und das ist eigentlich eine tolle Größe, also für einen Yachtdesigner eine tolle Größe, weil sich viele Möglichkeiten ergeben, besondere Räume zu schaffen. Und unsere letzten Projekte waren alle auch um die 70 Meter, die von uns auch favorisierte Größe eigentlich.
Du machst ja das Außen- und das Innendesign. Gab es denn schon mal den Fall, dass dir jemand gesagt hat, machen Sie doch aus dem Kahn, was Sie wollen, ich vertraue Ihnen?
In der Regel ist es so, dass die Eigner sehr wohl daran interessiert sind, sich da einzumischen, weil das ist ein Statusobjekt, das ganz, ganz, ganz viel davon lebt, dass es andere Leute sehen. Und das soll auch zu einem selbst passen. Die werden ja einem ganz viel Sachen sagen müssen, wie sie zum Beispiel leben, ob sie mit ihrer Frau in einem Bett schlafen oder ob die Frau ein eigenes Schlafzimmer hat, wie man in seinen eigenen Räumen lebt. Darüber brauchen wir Auskunft, damit man weiß, was für den die richtige Lösung ist. Das heißt also, es ist unglaublich persönlich und ganz nah dran.
Ich wollte gerade sagen, also das ist dann diese Mischung aus Repräsentation einerseits, also das nach außen, aber diesen ganz persönlichen Kleinigkeiten, die du gerade geschildert hast, denn das sind ja dann auch Bereiche, wo wahrscheinlich keine Gäste reinkommen.
Eigentlich ist so eine Superjacht so als Repräsentationsobjekt gedacht, dass auch das Schlafzimmer etwas ist, wo man die Leute durchführt. Weil aus das in der Regel ein sehr repräsentativer Raum ist mit ganz besonderen Features. Und weil in der Regel die Leute ja sehr stolz sind auf dieses Ergebnis, zeigen sie natürlich auch das ganze Boot und lassen ihr eigenes Schlafzimmer dabei nicht aus.
Ich weiß, es ist ein heikles Terrain, über das wir hier reden, weil du natürlich keine Kundennamen sagen darfst. Aber geht meine Fantasie völlig mit mir durch, wenn ich an Geheimgänge, an Panic Rooms und sonstige Ausstattung denke, die so an einen James-Bond-Film erinnern?
Ja, das gibt's. Also die Menschen, mit denen man das da zu tun hat, die leben ja kein ungefährliches Leben, weil sie reich sind. Fast jeder von diesen Menschen hat mehrere Bodyguards um sich herum. In der Regel sind das Menschen, die ein sehr hohes Schutzinteresse haben. Ja, das geht bis zu einer Waffensicherung dieser Schiffe und bestimmten Positionen an dem Schiff, wo man sich sicher aufhalten kann. Panic Rooms oder auch an Bord, die schusssicher sind und solche Geschichten.
In dem Beitrag über den Reichtum des Räderkönigs Onassis, den wir gerade gehört haben, da war die Rede von 18 Räumen nur für seine Gäste auf seiner Yacht, einer versenkbaren Tanzfläche auf dem Sonnendeck, die man dann in einen Pool umwandeln konnte. Da wird wahrscheinlich bei Focus Yacht Design nur müde gelächelt, weil sowas zur Grundausstattung gehört.
Eine solche Yacht ist ja gemacht, um möglichst viel Erlebnisräume zu haben. Bei Abeke und Rasmussen ist vor einiger Zeit eine Yacht entstanden, die hat einen Tenniscourt im Rumpf mit Tribüne, völlig verrückte Idee. Auch ein Helikopterlandeplatz auf Schiffen mit 70 Meter Länge ist immer ein Riesenwagnis, ist auch nicht zertifiziert, also eigentlich nicht erlaubt, machen aber trotzdem alle. Also es gibt unheimlich viele Wünsche, was man da erleben oder haben, machen können will. Aber es liegt dann an dem Designer, ob er sich die Mühe gibt, das dem Eigner auszureden, wenn möglich, oder es dabei zu lassen und es zu versuchen.
Ja, das ist ja die Frage. Also geht nicht, gibt's nicht, könnte ich mir vorstellen. Aber das sind Leute mit Macht wahrscheinlich auch, die Auftraggeber, die gewohnt sind, dass die Dinge ausgeführt werden, die man sagt. Da muss man dann schon, glaube ich, gute Argumente haben, um zu sagen, Leute, das kriegen wir jetzt aber hier gerade mal nicht hin.
Ja, das ist tatsächlich ein unheimlich hakliger Moment, wo man jemandem sagt, hey, willst du das wirklich? Aber wenn man eine Vertrauenssituation hat, bin ich der Meinung, kann man auch überzeugend sein, ohne jemanden zurückzuweisen.
Du hast eben den Tennisplatz genannt und gesagt, es war schon eine verrückte Idee. Gibt es was, von dem du schon mal gedacht hast, das ist nun wirklich überflüssig?
Ach, überflüssig ist nun ein komischer Begriff, wenn man an Superjachten denkt, weil sich die Eigner in der Regel sehr wenig da aufhalten, dieses Schiff einfach die ganze Zeit nur da ist. Ja. Und man schafft einen unglaublich teuren Ort, an dem man sich wenig aufhält, immer mit dem Wunsch, dort etwas ganz Besonderes zu haben. Ja.
Da haben wir was gelernt. Danke, dass du uns die Gangway mal runtergelassen hast, um einen Einblick in diese uns ferne Welt der Luxusjachten zu gewähren. Das war Thomas Mühe, Yachtgestalter aus Bremen. Danke dir.
Sehr gerne.
So, ich verrate Ihnen jetzt mal was. Aus dem Innersten des Mare-Radiomaschinenraums. Captain Cook liebt Essen. Gutes Essen und sogar sehr gutes Essen. Aber wenn Sie denken, unser Smoothie hält Goldstaub auf dem Schnitzel für ein Zeichen ausgefinkelter Küchenkunst oder akrobatische Trapeznummern auf seinem Butterbrot, dann täuschen Sie sich. Wenn er die Wahl hätte zwischen der Trapeznummern und der Stulle, dann was glauben Sie, für was er sich entscheiden würde? Er macht mal heute ausnahmsweise die Schwingtüren zu seiner Kombüse ganz weit auf, exklusiv nur für Sie.
Folgende Szene. Eine kleine griechische Insel, auf dem Dorfplatz eine Taverne voller Touristen, ich mittendrin. Die Stimmung ist gut, der Wein fließt in Strömen, die Tische biegen sich und das Souvlaki und Lammkeule, Doraden und Kalamaris und ein bisschen geht immer noch ein Moussakas, ein Bauernsalat und Tzatziki sowieso, eine Flasche Rezina, der reine Überfluss. Aber was kostet die Welt, besonders im Urlaub, besonders auf einer griechischen Insel? Und am Rand des Dorfplatzes, direkt bei der Küche, ein Tisch, an dem ein Grieche sitzt. Ein einfacher Mann. Er bekommt auch sein Essen. Ein Teller Nudeln, wahrscheinlich mit Öl oder Butter. Ein Glas Weißwein, ein Stück Weißbrot. Er freut sich sichtlich, nimmt ein bisschen Brot und bröselt es sorgsam über die Nudeln. Dann nimmt er einen Schluck Wein und beginnt zu essen. und man kann sehen, wie er seinen Feierabend und sein Essen genießt. Wieso kommt mir der Luxus auf meinem Tisch plötzlich so überflüssig vor? Wieso sehne ich mich plötzlich direkt nach einem schlichten Teller Nudeln mit Butter? Ich glaube, ich habe mich einfach über mich selbst geärgert, weil ich auf den Big Mac-Trick reingefallen bin. Kennen Sie den? Ein genialer Mensch, wahrscheinlich kein Schotte übrigens, hatte mal die Idee, eine Boulette in ein Brötchen zu klemmen. Gut, aber wie konnte man es noch verbessern? Ganz einfach, indem man zwei Buletten in das Brötchen steckte. Wahnsinn! Nach allerhand klinischen Tests, Tierversuchen und harten Wettbewerben wagte man es, drei Buletten in ein Brötchen zu packen. Echter Hammer! Die Chinesen arbeiten, wie man hört, gerade daran, 16 Buletten übereinander in ein Brötchen zu zwingen. Dazu noch Tomatenzwiebeln, vier verschiedene Salatblätter, Speck, Ketchup, Spezialsoße, zwei goldene Manschettenknöpfe und Warmwasserbeleuchtung. Dazu Pommes und eine Cola sowie ein Gutschein für den nächsten Baumarkt.
Juhu!
Zweimal gut ist also noch guter. Und immer noch mehr ist am allergutesten. Wäre mal ganz nett, aus dieser Spirale auszusteigen, meinen Sie nicht? Hier gibt es ein klassisches italienisches Rezept für Sie, erfunden von einem römischen Gastwirt namens Alfredo di Lelio. Vielleicht aber auch von unserem Inselgriechen. Es handelt sich um Nudeln mit Butter und Parmesan. So einfach. Aber jetzt passen Sie auf. Spaghetti gehen natürlich, aber nehmen Sie mal Fettuccine, das wäre das Original. Und die Fettuccine sollten, wenn möglich, Eiernudeln sein. Nehmen Sie die beste Butter, die Sie bekommen können, und den Parmesankäse niemals fertig gerieben kaufen, sondern selbst ganz fein reiben, notfalls nochmal durchsieben. Dann tun Sie eine dicke Scheibe zimmerwarme Butter in Flöckchen auf den Teller, geben die heißen, nicht groß abgetropften Fettuccine darauf, die Butter schmilzt dann sofort, und löffeln reichlich Parmesan darüber. Das alles sehr, 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 sehr sorgfältig mit Gabel und Löffel durchheben, bis jede einzelne Nudel von einer Schicht Butter und Käse überzogen ist.
Lecker.
Der Käse wird die ganze Sache etwas andicken, deshalb haben Sie eine große Tasse von dem heißen Nudelwasser aufgehoben. Das geben Sie jetzt esslöffelweise dazu, bis das Ganze eine wunderbar seidige Konsistenz hat.
Ah.
Prominenz kehrte bei Alfredo ein und dieses Gericht hat seinen Weg sogar bis nach Amerika gefunden. Aber dort kam man auf die Idee, das Rezept noch ein bisschen zu verbessern, indem man Sahne dazu tat, gern auch Schinken, ein bisschen Hühnerbrust oder Garnelen und natürlich Knoblauch, ist ja italienisch. Die Chinesen arbeiten, wie man hört, gerade daran, 16 Buletten, aber egal. Und wenn Sie jetzt noch nicht wissen, was Überfluss ist, dann kann ich Ihnen einen Tipp geben. Überflüssig.
Helge Ott alias Captain Cook empfiehlt heute Fettuccine Alfredo. Mare Radio auf Bremen 2, heute mit dem Thema Überfluss. Und wenn man an den Jemen denkt, kommt einem doch eigentlich nur Mangel in den Sinn. Hunger, Kriegselend, Trockenheit, obwohl das Land an gleich drei Küsten liegt, umgeben vom Roten Meer, vom Golf von Aden, vom Arabischen Meer. Aber die Hauptstadt Sanaa, die hat auch gerade mit einem Problem zu kämpfen, das von viel zu viel Wasser von oben rührt. Der Klimawandel, der verschärft nämlich auch im Jemen die Wetterextreme. In diesem Sommer haben die heftigsten Regenfälle seit Jahrzehnten viele der berühmten Lehmhäuser komplett zerstört und Menschen obdachlos gemacht, wie Jürgen Striak berichtet.
In der Altstadt von Sanaa baden Kinder im Wasser, sie haben Spaß dabei. Aber die Wassermassen, die sich hier ihren Weg durch die jemenitische Hauptstadt suchen, sind eine Gefahr für einzigartige historische Bauwerke. Die UNESCO zählt Teile der Altstadt zum Weltkulturerbe. Der Greise Ali El-Ward besitzt eines der bedrohten Häuser. Der Regen hat bei etlichen Gebäuden die Dächer zerstört, andere sind einsturzgefährdet. Wir haben versucht, dafür zu sorgen, dass das Wasser abfließt, aber ohne Erfolg. Inzwischen haben wir Angst davor, in unseren Häusern zu schlafen. Die Altstadt von Sanaa ist ein Ort, wie es keinen zweiten auf der Welt gibt. Die pastellbraunen oder rötlich schimmernden Wohntürme sind mit weißen Fensterbögen und Ornamenten verziert. Sie sehen aus wie antike Hochhäuser, manche von ihnen besitzen 8 Stockwerke. Besonders in der Abendsonne leuchten sie wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Mehr als 6000 dieser Häuser soll es in Sanaa geben. Viele von ihnen wurden vor 1000 Jahren aus gestampftem Lehm erbaut. Wenn, so wie jetzt, das Wasser von oben und von unten kommt, sacken sie in sich zusammen wie Sandburgen am Strand, wenn eine Welle sie wegspült. Mehrere Dutzend dieser Häuser sind bereits teilweise oder komplett eingestürzt. Hunderten droht dasselbe Schicksal. Sanaa zerfällt, es schmilzt buchstäblich weg. Viele Dächer wurden bereits bei Luftangriffen zerstört. Die Explosionen der Bomben haben Risse in den Fundamenten der Häuser verursacht. Und jetzt auch noch der Regen, der alles nur noch schlimmer macht. Sagt Doha Al-Waseei von der Organisation für die Erhaltung der historischen Städte des Jemen. Die Hauptstadt Sanaa befindet sich in gut 2000 Metern Höhe in einem Talkessel. Von Juli bis September regnet es fast immer viel. Überschwemmungen sind keine Seltenheit, aber der Regen wird, vermutlich aufgrund des Klimawandels, von Jahr zu Jahr stärker. Seit Juli sollen bei Überschwemmungen landesweit mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen sein. Mohammed Mahdi, ein Berater des jemenitischen Kulturministeriums. Früher hatten wir auch Katastrophen, aber es gab einen Staat, der handelte. Heute hingegen versucht die UNESCO einen Plan umzusetzen, mit dem die zerstörten Häuser wieder aufgebaut werden könnten. Aber das Geld dafür landet am Ende in den Taschen der Houthi-Milizen. Die sogenannten Houthi-Aufständischen haben vor 6 Jahren die international anerkannte Regierung des Jemen aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben. Seit März 2015 werden die Houthis von einer Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens aus der Luft angegriffen. Der Krieg hat das Land noch weiter ins Elend getrieben. 80% der Bevölkerung sind zum Überleben auf Nothilfe angewiesen. Aber die gelangt nur unter großen Schwierigkeiten ins Land. Derzeit geht es vor allem darum, Menschenleben zu retten. Doha Al-Waseei von der Organisation für die Erhaltung der historischen Städte befürchtet deshalb, dass die Altstadt von Sanaa bald unwiederbringlich verloren ist.
Zu wenig Wasser ist immer eine furchtbare Vorstellung, aber Wassermengen wie in der jemenitischen Hauptstadt, die das Leben dort bedrohen, eben auch eine Katastrophe. Die Vorstellung, dass man weiß, dass das Wasser steigen und steigen und steigen wird und einfach nicht weg kann, das hat wirklich was sehr Bedrohliches. Für die Bewohner der Nordseehalligen gehört das zum Leben. Daher leben sie ja eben auch auf Warften, also Anhöhen, die vor der Flut schützen. Schafe und Kühe werden dann bei steigendem Pegel auf die Warft gebracht und Mensch und Tier harren aus, bis sich das Meer wieder zurückzieht. Aber auch hier muss man sich inzwischen mit dem Klimawandel beschäftigen. Die Warfthöhen, die reichen einfach nicht mehr aus. Kerstin Burlager hat Familie Kruse auf der Hallig-Nordstrand des Schmoor besucht, um sich ein Bild davon zu machen, wie sie ihre Zukunft auf der Hallig planen.
Hallo Ruth!
Moin!
Na?
Ruth Kruse steigt auf ihren Trecker und fährt mich zu sich nach Hause, auf die Norderwarft. Es rumpelt und rüttelt ordentlich, während ich mir die Landschaft anschaue. Sattgrüne Wiesen, blau leuchtende Wassergräben, Schafe und dahinter das Meer in jeder Richtung. Wir fahren an 3 Warften vorbei, den menschengemachten Hügeln, auf denen hier die Häuser stehen, damit sie trocken bleiben, wenn die Flut kommt. 3 Familien leben hier insgesamt, außerdem gibt es eine Schule. Die 4. und letzte Warft ist die Norderwarft der Familie Kruse, die schon seit 300 Jahren hier ansässig ist. Auf dem großen Bauernhof leben 4 Generationen zusammen. Ruth Kruse, ihre Mutter Frieda und ihr Sohn Jan Nommen mit seiner Frau Stefanie und den Enkelkindern Kiel und Emma. Jan Nommen Kruse ist 29. Er bewirtschaftet den Hof und arbeitet daneben für den Küstenschutz. Jan Nommen möchte umziehen in ein neues Haus, das erst noch gebaut werden muss. Aber den Kredit dafür habe die Bank bereits bewilligt und geplant hat die Familie Kruse es auch schon.
Die Warf wird schon relativ hoch gebaut. Nichtsdestotrotz will ich auch selber einen privaten Klimazuschlag geben und das Haus noch ein bisschen höher setzen.
Denn das Wasser kommt bestimmt. Das wissen alle hier auf der Hallig aus eigener Erfahrung. 30 bis 40 Mal pro Jahr ist auf den Halligen normalerweise Land unter. Dann müssen alle Schafe hochgetrieben werden und in den Stall, berichtet Jan Nommens Mutter Ruth Kruse.
Man muss ja immer mit der Natur hier leben und nicht gegen die Natur. Und wenn die Natur sagt, heute gibt's Land unter, dann bleibt man eben zu Hause.
Etwa für 12 Stunden, dann zieht sich das Wasser meist wieder von der Hallig zurück. Ruth Kruse erinnert sich allerdings auch an Winter, in denen es wesentlich länger gedauert hat.
Zum Beispiel 1990 hatten wir in 14 Tagen 28 Land unter. Da war also jeder Tag Land unter. Und da muss ich sagen, da war man selber schon so ein bisschen am Rad zu drehen, weil irgendwann reicht das dann auch. Also man sitzt dann ja nur immer auf seiner kleinen Warft, hat dann noch die Schafe, die versorgt werden müssen, die nicht raus können. Und das ist dann schon so, dass man sagt, oh, so jetzt könnten wir mal wieder ein bisschen klaren Frost haben.
Harte Phasen wie diese gäbe es schon jetzt viel häufiger als in den 90ern, würden die Halligbewohner und das Land Schleswig-Holstein nicht unermüdlich Küstenschutz betreiben, Steinkanten verbessern, Erde aufschütten, Deiche flicken. Denn die Halligen sind nicht nur kulturhistorisch wertvoll, sie sind auch wichtig für den Schutz der gesamten Küste. Denn sie brechen die Wellen und nehmen dem Meer die Energie, bevor es auf die Deiche am Festland prallt.
Wenn das Meer die Hallig mal wieder überfließt. Das war eine Reportage von Kerstin Burlage für Mare Radio auf Bremen 2. Wenn man davon ausgeht, dass das Meer die Ursuppe des Lebens ist, dann würde ich dazu einen Champagner empfehlen, wenn man sie denn auslöffeln will. Und weil wir uns heute dem Thema Überfluss, was zu viel ist, widmen auf Mare Radio, würde ich sagen, eine Pulle Jahrgangschampagner der französischen Chemin-Kellerei, die hat sich nämlich darauf spezialisiert, die Flaschen zur Vergärung im Meer zu lagern, in 60 Metern Tiefe vor der bretonischen Atlantikküste. Der Unterwasserdruck, so die Theorie, beeinflusse die zusätzliche Reifung des Champagners. Die Flaschen liegen ein Jahr unter Wasser in Metallkäfigen. Das Weingut teilt aber auch mit, beim Öffnen des Kartons kann es auch mal ein bisschen fischig riechen. Aber zum Hering passt doch sowieso viel besser Bier. Und bei den Mengen, die wir hier gleich durchs Radio schwimmen lassen, sehr viel Bier. Ende des 19. Jahrhunderts hat der französische Historiker Jules Michelet in seinem Buch Das Meer auch beschrieben, was sich mal in der Heringsfangsaison alles so abgespielt hat.
5 Minuten nach Mitternacht hebt in der Johannisnacht vom 24. auf den 25. Juni die große Heringsfangsaison der nördlichen Meere an. Phosphoreszierende Lichter wogen oder tanzen über den Fluten. Das Heringsleuchten hört man es von allen Barken. Und das ist das gewohnheitsmäßige Signal für den Beginn. Den Verlockungen der Wärme, des Lichtes, dem eigenen Begehren folgend, ist eine ganze lebendige Welt aus den Tiefen emporgestiegen. Die blasse, sanfte Helle des Mondes behagt dem schüchternen Volk. Es ist das beruhigende Fanal, das es zu seinem großen Liebesfest anzuspornen scheint. Alle zusammen steigen sie herauf. Kein einziger bleibt zurück. Die Geselligkeit ist das Lebensgesetz dieser Rasse. Man sieht sie nur zusammen. Zusammen leben sie verborgen in den finsteren Gründen der See. Zusammen erscheinen sie im Frühjahr, um ihren kleinen Anteil am Glück des Universums zu erhaschen, das Tageslicht zu sehen und zu sterben. Zusammengedrängt und aneinander gepresst sind sie einander doch nie nahe genug. In geschlossenen Bänken ziehen sie dahin. Es ist, als beginnen unsere Dünen zu wogen, sagen die Flamen. Man möchte meinen, zwischen Schottland, Holland und Norwegen sei eine gewaltige Insel emporgestiegen. Ein ganzer Kontinent scheint aus den Fluten sich erheben zu wollen. Ein Teil löst sich im Osten davon ab und dringt in den Sund ein, füllt den Eingang zur Ostsee. An manchen engen Durchlässen vermag man nicht mehr zu rudern. Das Meer hat sich verfestigt. Millionen und Abermillionen, Milliarden, Billionen. Wer könnte es wagen, die Zahl dieser Legionen zu ermessen? Man berichtet, dass ein einzelner Fischer in der Nähe von Le Havre an einem Morgen einst 800.000 in seinen Netzen fand. In einem schottischen Hafen füllte man 11.000 Fässer in einer Nacht. Wie ein blindes, schicksalhaftes Element ziehen sie dahin. Und keine Vernichtung entmutigt sie. Menschen, Fische, alles wirft sich auf sie. Sie schwimmen, sie ziehen weiter. Man wundere sich jedoch nicht darüber. Auf ihrer Reise lieben sie. Je mehr von ihnen man tötet, desto mehr werden gezeugt und umso stärker vervielfältigen sie sich unterwegs. Die dichten, tiefen Heringsschwärme in ihrer elektrischen Anziehung sind schwimmend allein dem Werk des Glückes hingegeben. Bis zu 2 oder 3 Faden Tiefe wird das Wasser von dem unglaublichen Überfluss an mütterlicher Flut verdrängt, in der die Eier des Herings treiben. Es ist ein eigentümliches Schauspiel, bei Sonnenaufgang mehrere Meilen weit, so weit das Auge reicht, ein vom Milchner der Männchen weiß gewordenes Meer zu erblicken. Dichte, fettige, seimige Fluten, wo das Leben in der Hefe des Lebens selbst gärt. Über hunderte von Meilen in der Länge und in der Breite hat sich, wie nach einem Ausbruch eines Vulkans, ein Strom fruchtbarer Milch ergossen und das Meer ertränkt.
Ganz schön viel Hering, so war es im 19. Jahrhundert. Jules Michelet hat diese Szene in seinem Buch »Das Meer« von 1861 beschrieben. Es las Hans Kemner. Versuchen Sie doch mal, Ihren Wocheneinkauf plastikfrei hinzubekommen. Im Supermarkt ist ja sogar das Bio-Gemüse plastikverpackt und dazu kommen dann noch die vielen, vielen anderen Verpackungen. Die landen dann aber wenigstens bei uns im gelben Sack. Schließlich sammeln wir ja fleißig, damit das Zeug dann hübsch recycelt wird. Das grün-gelbe Gewissen ist also einigermaßen beruhigt. Bei näherem Hinschauen sieht die Lage allerdings anders aus. Wahre Fluten von Plastikmüll aus unseren Haushalten landen im Meer, vor allem am anderen Ende der Welt. Und von da aus unserem ARD-Studio Singapur ist unsere Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein zugeschaltet. Hallo, Frau Bodewein.
Hallo, guten Tag.
Sie haben sich auf Recherchereisen das ganze Elend ja nochmal intensiv angeschaut. Und um so einen bildlichen Eindruck zu bekommen, würde ich gerne zunächst einen Blick nach Henderson Island im Südpazifik werfen. Eigentlich denkt man, Bilderbuchinsel. Aber welcher Anblick hat sich Ihnen da geboten?
Es ist eigentlich ein UNESCO-Welterbe, eines der wenigen erhabenen Korallenriffe, ein unberührtes Eiland, wirklich abseits von allen Schifffahrtsrouten. Aber es ist eben am Rande des Südpazifikwirbels. Das ist einer dieser riesigen Müllstrudel. Und die lassen eben auf den Weltmeeren die ganzen Plastikteile zirkulieren. Und dort ist der Strand voller Müll. 17,5 Tonnen Plastik, 38 Millionen Teile, alles voller Müll. Bojen, Toilettensitze, Flipflops, Spielzeugsoldaten, wirklich alles kommt da an und von wegen unberührtes Eiland. Das Paradies ist längst im Plastik verschütt gegangen und es ist eine einzigartige Tierwelt dort, die natürlich total bedroht ist. Tiere gehen elendiglich zugrunde. Entweder erwürgen sie sich mit diesen Plastikteilen oder die sind in ihrem Magen und spiegeln den Tieren vor, dass sie nicht hungrig sind, also essen sie nicht mehr weiter oder sie behindern sie überhaupt in der Futtersuche. Das ganze Essen ist dann kontaminiert. Das Plastik zerfällt ja immer weiter in Salz und Sonne und kommt eben in diesen ganzen Kreislauf und am Ende landet es auf unseren Tellern.
182.500 Tonnen Kunststoffabfälle hat Deutschland allein im vergangenen Jahr nach Malaysia exportiert. Und das war auch noch dreimal so viel wie 2016. Und die Idee war ja eigentlich mal hier oder auf den Philippinen wird das Zeug recycelt. Was passiert stattdessen?
Es landet leider irgendwo im Nirgendwo auf Müllkippen. Es wird dort gestapelt. Also es war eben eine tolle Idee. Nachdem China irgendwann gesagt hat, nö, wir nehmen euren Müll nicht mehr, hat Malaysia die Hand gehoben und viele Unternehmen haben behauptet, wir können das recyceln, aber sie können es eben nicht. Sie wollten das Geld nehmen und hatten dann den Müll an der Backe. Und der wird dann gestapelt in illegalen Deponien oder verbrannt. Es gibt ungefähr 1 oder 2, 3 Firmen, die wirklich recyceln. Und auch da ist es einfach sehr frustrierend. Die Menschen dort sagen, was bei uns ankommt, ist so verschmutzt, so verdreckt, so schlecht getrennt. Wir können damit kaum arbeiten. Nur wenige Prozent dessen, was recycelt werden kann, wird wirklich recycelt. Nur 9% im Endeffekt von dem ganzen Recyclingmüll, den wir machen.
Gibt es aber auch sehr fantasievolle Menschen, die Sie getroffen haben, die beherzt gegen diesen Müll angehen. Zum Beispiel eine Frau namens Maharia Sandri oder Jeni Muljani Hidayat, die beide eine Müllbank gegründet haben. Was können wir uns denn unter diesem Engagement vorstellen?
Ja, Müllbank funktioniert im Prinzip so simpel, wie der Name ist. Ich bringe Müll hin, bekomme dafür jetzt nicht direkt Geld, aber ein Guthaben zum Beispiel für einen Arztbesuch oder für meine Stromrechnung oder im Falle von Muljana Hedati eben auch Geld, Da kommen auch viele Studenten hin, die gucken wollen, wie das bei ihr funktioniert. Sie nimmt eben Altpapier, Altplastik an. Alles, was man dann irgendwie auch weiterverkaufen und weiterverwerten kann und wirklich eben dann auch recyceln kann. Und aus vielen Sachen macht sie selbst ganz wunderbaren Schmuck. Sie macht Hüte, sie macht Möbel daraus. Sie nimmt tausende von kleinen Kaffeetütchen, Verpackungen und flicht daraus einen Teppich. Es ist wirklich sensationell, wenn man bei ihr im Laden ist, dass man denkt, das ist Müll, das ist doch große Kunst.
Ja, und da gibt es viele weitere Beispiele, also wie man Plastik zu Treibstoff verarbeitet und. Und mittlerweile haben auch die Regierungen den Wert dieser Arbeit erkannt, unterstützen das, so schreiben sie es in ihrem Buch Am Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und es gibt zum Beispiel in Indonesien das Ziel, bis 2040 plastikfrei zu werden. Wie will man das denn schaffen?
Es ist eine große Vision. Es soll einen richtigen Systemwechsel geben. Es soll einen Wirtschaftskreislauf eben gerade im Plastikverbrauch geben, dass man nicht einfach wegschmeißt, sondern wirklich ganz viel recycelt. Plastik soll überhaupt erstmal reduziert werden. Das ist ja der wichtigste Schritt. Es war nämlich früher auch so, gerade in Indonesien, dass diese ganzen kleinen Snacks, die jetzt in Plastik verpackt sind, in Bananenblätter gewickelt waren. Und so soll es auch wieder sein. Oder es gibt ganz viele Supermärkte, auch schon einige in Thailand und Indonesien, die eben unverpackt anbieten, ohne Plastik. Das sind die Ideen. Und gerade wenn man sich umschaut an Flüssen, die wirklich durch wunderschöne Landschaften fließen, ist einem klar, wie wichtig das ist, weil diese Flüsse teilweise so verstopft sind vom Plastikmüll, dass sie regelrecht blockiert sind, dass nichts mehr richtig abfließen kann. Es ist völlig klar, das muss gereinigt werden. Da wird auch teilweise das Militär in den Einsatz geschickt, um diese Flüsse zu reinigen und den Leuten klarzumachen, so geht's nicht weiter, wir müssen hier richtig einschreiten.
Wenn die Weltmeere eins im Überfluss haben, dann leider immer noch Plastikmüll. Viele spannende Geschichten, nicht nur rund um dieses Problem in Südostasien, finden Sie in dem Buch Am Ende der Welt, wie wir sie kennen, als Reporterin in Südostasien, das Klima, der Mensch und der Müll, erschienen im Verlag Nagel und Kimche, geschrieben von unserer ARD-Korrespondentin Lena Bodewein, bei der ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanke.
Ja, sehr gerne.
Ja, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens zwischen all den überflüssigen Dingen, die wir so wegwerfen. Mare Radio auf Bremen 2, heute mit dem Thema Überfluss, was zu viel ist. Und viel zu viel sind die Mengen an Düngemitteln, die über die Böden in die Flüsse und dann überall in die Meere gelangen. In Kamtschatka ist seit ein paar Monaten zu beobachten, wie Meerestiere sterben. Unser Korrespondent Stefan Lab über eine vermutete Umweltkatastrophe.
Sie ist eines der letzten Naturparadiese unserer Erde, die russische Halbinsel Kamtschatka im Nordpazifik. Eine Landschaft bestehend aus unzähligen Geysiren, schneebedeckten Vulkanen, dünn besiedelt, kaum Industrie. Schiffsbau und Fischfang kommen hier im fernen Osten Russlands besondere Bedeutung zu. Und das UNESCO-Weltnaturerbe Kamtschatka zieht immer mehr Touristen an, die zum Beispiel auch einmal beobachten wollen, wie Bären an kristallklaren Flüssen nach Lachsen fischen. Andere kommen hierhin, um an den Ufern der Halbinsel auf den kalten Wellen des Ozeans zu surfen. Die Surfer waren auch die Ersten, die bemerkten, dass hier etwas nicht stimmt. Ich hatte schneidende Schmerzen und Schlieren an den Augen, nachdem ich aus dem Wasser kam. Ich ging dann zum Arzt und er stellte bei mir eine Verätzung fest. Schon vor Wochen hatten die ersten Surfer vor Kamtschatka über Augenschmerzen, kurzfristigen Sehverlust, Erbrechen und Husten geklagt. Sie hatten auch beobachtet, dass das Wasser seine Farbe verändert hatte und merkwürdig schmeckte. Wassili Jablokov von Greenpeace Russland glaubt nicht daran, dass vulkanische Aktivitäten oder Algen für das Phänomen verantwortlich seien. Das ist ein starker, toxischer Stoff, der lebendigen Organismen schadet. Es gab Zeugenberichte, wonach die Strände von toten Tieren bedeckt waren, die aussahen, als habe man sie gekocht. So etwas passiert nicht wegen einer Erdölverschmutzung. Wir haben schon mit Erdölverschmutzung zu tun gehabt. Das sieht dann schon etwas anders aus. Also hier ist offenbar ein chemischer Stoff vorhanden. In Russland kommt es immer wieder zu schweren Umweltverschmutzungen, oftmals in abgelegenen Regionen, weshalb die Schäden manchmal erst spät bemerkt werden.
Russische Behörden sagen, diese ökologische Katastrophe habe natürliche Ursachen. Der Umweltminister bilanziert, das sei eben das Leben des Ozeans. Und wir sind direkt im hohen Norden Norwegens gelandet, wo heimische Vielfraße plötzlich gar keine Chance mehr hatten, gegen importierte Einwanderer mit 6 spinnenartigen, sehr langen Beinen an zu viel fressen. Die Kamtschatka-Krabbe, die konnte sich hier dann so richtig breit machen, weil sie so gruselig aussieht, aber hervorragend schmeckt, nennt man sie übrigens auch Monsterkrabbe. Unter Bestandsschutz fällt die Monsterkrabbe in Nordnorwegen übrigens nicht mehr. Es gibt einfach viel zu viele. Und warum das so ist, das weiß die Kollegin Mechthild Müser. Vor 3 Jahren war sie mal dort und kann uns auch sagen, wie viele eigentlich zu viele sind.
Das Thermometer steht auf minus 15 Grad an diesem letzten Donnerstag im Januar. Das ist ein warmer Tag hier oben im Norden Norwegens in Kirkenes. Die weiße Landschaft glitzert und funkelt. Ideales Wetter, um zum Eisfischen zu fahren. Natürlich mit Motorschlitten. Im Langfjord leben Tausende und Abertausende von Kamtschatka-Krabben, auch Königskrabben genannt. Eigentlich gehören sie gar nicht hierher.
Die Kamtschatka-Krabbe, die wurde gefunden von den Russen in den 1960ern, Anfang der 1960er Jahre in Ostrussland, in der Kamtschatka-Region. Und die waren auf der Suche nach einer Nahrungsquelle für den Norden Russlands. Die waren sehr glücklich, die zu finden, und haben dann 10.000 von den Krabben mit Booten, mit Autos, mit der Eisenbahn und dem Flieger nach Murmansk geschafft und dort in den Fjord geschmissen, in der Hoffnung, dass die dort bleibt und sich verbreitet.
Michael Decker lebt seit ein paar Jahren am Ufer des Langfjords in einer Holzhütte.
Soweit hat das auch funktioniert, nur da war das Problem, dass sie nicht bedacht haben, dass sie dort keinen natürlichen Feind haben. In der Kamtschatka-Region gibt es den Katzenfisch, der auch die großen Krabben frisst, aber den haben wir in der Murmansk-Region nicht. Von daher hat die sich dann innerhalb der nächsten 30 Jahre sehr stark ausgebreitet. Die haben dann auch den Weg gefunden, die Krabben unter dem Nordpol, unter dem Eis, durch nach Alaska und auch hier rum nach Norwegen, nach Nordnorwegen.
Deckerfisch, Dorsch, Seeforellen, Lachse und eben die Königskrabben, die sich vermehren und vermehren. Wenn sie 5 Jahre alt sind, beginnen die Weibchen Eier zu legen. Jedes Mal 40.000 bis 50.000. Auch wenn davon nur ein Bruchteil überlebe, sei es das Gebot der Stunde, dagegen anzuessen, meint Decker. Denn der Mensch ist hier oben im Norden der einzige natürliche Feind der Krabbe. Die Krabben sind äußerst nahrhafte Tiere. Aber wie soll man rankommen? Seit Monaten ist der Langfjord von einem 60 cm dicken Eispanzer bedeckt. Da haben sich die Fischer so einige Tricks ausgedacht.
We want to use this tool. That is an ice saw. It is made to saw ice, but you see,
we are not able. Die Löcher im Eis sind frühzeitig geschlagen worden, als das Eis noch dünn war. Jetzt sind sie mit Pfählen markiert und müssen regelmäßig freigelegt werden. Über Nacht hat sich eine frische 7 cm dicke Eishaut über dem Loch gebildet. Die muss weg.
Und der ganze Trick mit der Säge ist, man nutzt nicht nur so 2 cm vom Sägeblatt, man nutzt die ganze Länge.
Die Krabben werden in Käfigen gefangen, die mit Ködern bestückt sind. Als der Käfig durch das Loch nach oben gewuchtet wird, sieht man nichts als ein Gewirr von rötlichen Beinen, die hilflos in der Luft rudern. Die Weibchen werden in den Fjord zurückgeworfen, so schreibt es die norwegische Regierung vor. Artenschutz eben. Wir aber brechen auf zu einer traditionellen Fischerhütte, während der Fang draußen vor der Tür in wenig Salzwasser Dampf gegart wird. Und Michael Decker verrät noch ein Geheimnis der Krabbenfischer.
Um die anzulocken, benutzen wir in den meisten Fällen Fisch und da benutzen wir Dorsch. Der duftet sehr gut für die. Oder was wir im Sommer gerne machen, wir nehmen auch neben dem Dorsch nehmen wir eine Dose mit Katzenfutter. Das sind nur kleine Löcher, die wir mit einem Messer in die Dose machen, dass nur der Duft rausgeht und die kommen mit ihren Klauen nicht an die Dose ran. Wir können die 3-4 Wochen dort drin lassen und das ist immer unser Backup-System. Also wenn der normale Köder fort ist, dann lockt immer noch das Katzenfutter.
Ich denke mal, dass niemand sich die Mühe macht, das dann auch noch mit einem Büschelchen Petersilie zu dekorieren. Das wäre nun wirklich überflüssig. Viel zu viele Kamtschatka-Krabben in Nordnorwegen. Das war eine Reportage von Mechthild Müser. Wir hatten außerdem in dieser Sendung sehr viel Wasser und sehr viel Plastikmüll und sehr viel Luxus und sehr viele Heringe. Ja, und weil wir ja zurzeit nicht wirklich in die weite Welt reisen können, sondern uns bescheiden und uns auf das besinnen müssen und können, was in unserer direkten Umgebung so schön ist, zeigt sich auch unsere La Paloma-Kapelle beim Ablegemanöver Heimat verbunden. Der Bremer Musiker Georg Espitalier, der schenkt uns jetzt diese Version. Katrin Krämer bedankt sich stellvertretend für die ganze Mare-Crew fürs Zuhören. Am 4. Januar gibt es eine neue Ausgabe von Mare Radio. Dann hat Nikolas Goltsch die Kapitänsmütze auf und dann heißt es bei uns, alles Gute.